Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Pinguin im Cockpit, Lizenz zum Führen. Und man könnte jetzt sagen, mit meiner Stammpilotin Kathleen an meiner Seite. Schön, dass du da bist.
Danke, Stefan, du als Hauptpilot. Ja, ich habe mich wieder auf den Sessel daneben gesetzt, ja.
Ja, das ist ja das Senioritätsprinzip. Also ich bin ja älter, deswegen kriege ich den Sessel links. So war das ja habe ich ja meine Ausbildung bei Lufthansa gelernt. Da gibt's ja wirklich dieses Senioritätsprinzip.
Das heißt, da geht auch kaum ein Weg dran vorbei oder überhaupt keiner? Oder gibt's
überhaupt
auch
keiner. Okay. Nein. Mhm. Also man steigt ja über die Jahre dann auf. Man muss natürlich auch die Qualifikation zusätzlich haben. Aber dass er jetzt mal ein junger, aufstrebender Pilot es schafft, ganz auf die linke Seite schneller zu kommen als alle anderen, das gibt's eigentlich nicht.
Okay.
Da gibt's einen strengen Fahrplan, ja.
Na gut, dann bleibt das auch bei uns die Verteilung, würde ich sagen.
Ach so. Das hast du jetzt gesagt. So. Ja, ich habe mir fiel vorhin noch ein, dass ja manche Menschen so Impro-Theater machen, ne? Da weiß man immer nicht, was kommt. Und wir machen ja einen Impro-Podcast, weil wir uns ja leider vorher es nicht schaffen, abzusprechen. Und ich hatte mir mal überlegt, das ist tatsächlich auch eine Frage oder eine Bemerkung gewesen, die ich jetzt von einigen gehört habe, die gesagt haben, wir müssen mal so ein bisschen mehr praktische Beispiele nochmal hören. Also das hört sich in der Theorie immer irgendwie fast ein bisschen einfacher an, ne? Und den Eindruck wollen wir natürlich nicht erwecken, weil alles, was wir sagen, ich glaube, uns ist schon klar, dass die Anwendung in der Praxis schon schwierig ist und auch viel Übung braucht, oder?
Absolut. Ich, ganz ehrlich, ich bin da auch geradezu demütig an ganz vielen Stellen, ich war ja auch mal Führungskraft, habe ein paar Sachen ausprobiert und gemerkt auch, wie schwer das ist, so eine Schwelle bei sich selber zu überwinden, auch sich Dinge zu trauen, Dinge anders zu machen, als man so glaubt, dass die in der eigenen Komfortzone liegen, also die zu verlassen. Das ist ja immer schwer, aber ich finde in Führung, wenn man so ein bisschen diesen Vorbildgedanken hat, umso mehr. Und also das ist ein Thema, was ich im Training tatsächlich super häufig zu den Leuten sage, zu sagen, ey, ich verstehe das absolut, dass man jetzt nicht herausgeht nach so einer Stunde und sagt, ah, jetzt habe ich's und habe ich ein neues Leben und habe es schön als Führungskraft.
Definitiv. Genau, es erfordert tatsächlich Übung. Wir reden ja auch über die Veränderung von Gewohnheiten. Also Praxisbeispiele, da hatte ich jetzt, also ich bekomme in meinen Trainings oder auch in den Sitzungen, die ich mache, so Webinaren, immer mal wieder so Fragen und Beispiele. Und da sind mir immer so einige so sehr im Gedächtnis geblieben. Und da wollte ich dir mal einen Fall mal vorstellen, was du dazu sagen würdest. Und vielleicht hast du auch einen, der dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist, dass wir kehren das dann mal um, ja, und du sagst, einen Fall, den du vielleicht hattest, wo du sagst, was hättest du eigentlich dazu gesagt? Also das Beispiel, also was ich jetzt hatte, war das Thema Gehaltsgespräche. Also ein Thema, das bei Führungskräften immer wieder sehr schwierig ist. Und in diesem Fall war es jetzt so, dass eine junge Mitarbeiterin, ja, also ich würde sagen, ein ganz anderes Selbstbild von sich hatte, als die Chefin das von ihr hatte. Also seit einem Jahr dabei, war schon leicht, es war so eine Projektmanagerin in einem Unternehmen, die eben immer wieder so Großveranstaltungen auch machen und die also schon nach einem Jahr ankam und 1.000 Euro mehr Gehalt gefordert hat. Und die Vorgesetzte rief also bei mir an oder wir sprachen darüber, sagte, ich will die nicht verlieren, ich habe da große Angst, was kann ich jetzt also machen? Und dann sind wir das mal so durchgegangen. Was ist so deine allererste Idee dazu?
Ja, wenn ich das höre, ist so meine allererste Idee, wenn Selbst- und Fremdbild quasi ja so weit auseinanderliegen, also dass jemand von sich glaubt, ey, ich mache so einen großartigen Job und bin, also finde es total gerechtfertigt, da eine ganze Schippe mehr auch Gehalt zu bekommen. Und der andere Part sagt, boah, Mann, ey, das ist also vielleicht gerade mal ausreichend oder also ich möchte sie nicht verlieren, heißt ja, irgendwas scheint ja gut zu laufen, aber es überzeugt mich eben nicht, beziehungsweise zeigt jetzt nicht, ich bin so mega zufrieden, dass ich das gerne auch in Gehalt sozusagen umsetzen würde. Dann glaube ich immer, geht ja schon mal per se nicht unbedingt was schief, aber da fehlen irgendwie Informationen, da fehlt Austausch miteinander. Mhm. Wenn man also praktisch zu einem Gehaltsgespräch, zu so einer Erkenntnis kommt. Mein erster Gedanke ist, vielleicht gibt es ein Thema zum Thema Erwartungen, aber vor allen Dingen gibt es wahrscheinlich eins zum Feedback, zum sehr ehrlichen, regelmäßigen Feedback.
Ja, genau. Also der Gedanke oder die Angst, ich könnte diese Mitarbeiterin verlieren, hatte in diesem Fall was mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun. Mhm. Das war jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren dieses Gespräch. Es ist schon ein bisschen her, aber ist mir wirklich so in Erinnerung geblieben, weil die Unternehmerin, das war auch gleichzeitig die Inhaberin des Geschäftes, tatsächlich ein bisschen verzweifelt war. Also eben der Meinung war, wenn ich die jetzt verliere, ich kriege die Stelle nicht besetzt und wir brauchen das. Da hängen große Projekte bei uns dran. In diesem Fall eine wirklich große Veranstaltung. Und da hast du schon zwei Aspekte angesprochen, die tatsächlich sehr wichtig sind. Die gehören ja zusammen. Also Erwartungen klären ist ja ein Teil des Feedbacks. Mhm. Ist der Mitarbeiterin also zum einen eigentlich klar, was ich von ihr erwarte? Auf den verschiedenen Ebenen, da haben wir auch in unserem Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen. Genau. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich da quasi von so einer Forderung überrascht bin und offensichtlich diese Mitarbeiterin völlig anderes Bild von ihrer Leistung hatte, dann glaube ich auch, was du sagst, ist schon vorher was, schief gelaufen. Also es hat was gefehlt auf jeden Fall, ne? Also so ein Feedback.
Ja, also diese also vielleicht gab es welches, aber dann war es auf jeden Fall nicht engmaschig genug, als dass man daraus sowas mitnehmen kann. Oder was tatsächlich, glaube ich, gar nicht so selten ist, dass manchmal Leuten gar nicht so genau die Konsequenz von Dingen dann so klar ist oder vielleicht die auch gar nicht ausgesprochen ist. Also was passiert denn eigentlich, wenn jemand mir Feedback gibt, was jetzt vielleicht kritischer Art ist? Wie überprüfen wir beide denn, ob sich das entwickelt? Also was passiert denn dann danach eigentlich, also im Sinne der Konsequenz?
Ja, okay. Also wir kommen zu einer der zentralen Führungstechniken natürlich dabei, wie gelingt es, ja, man nennt das ja konstruktives Feedback zu geben. Also ich würde mal sagen, einfach Feedback, das nicht automatisch in einem Vorwurf mündet. Mhm. Und ein Vorwurf ist ja sehr, sehr ungünstig, ob das jetzt von der Führungskraft kommt oder auch manchmal von Mitarbeitern an eine Führungskraft, weil ein Vorwurf führt fast automatisch zu einer Rechtfertigung. Das ist wie so ein Reflex, ja. Also wenn es ein Mitarbeiter mir was vorwirft, also ich finde es ja total unfair, dass ich nicht mehr Gehalt bekomme, dann fange ich an, als Führungskraft mich tatsächlich zu rechtfertigen. Das passiert gelegentlich.
Ja, ich finde, man kann so richtig sagen, da geht wie so ein Helmvisier irgendwie runter, ne? In dem Moment, genau, wo man eben durch so einen Vorwurf sich angegriffen fühlt, dann schaltet halt so ein Verteidigungsmechanismus bei uns ein. So. Und der kann vielleicht so aussehen, dass man genau direkt in die Rechtfertigung geht oder dagegen schießt, also gar nicht auf das Thema eingeht, sondern irgendwie sowas wie, das hast du mir überhaupt nicht zu erzählen oder so, ne, antwortet. Naja, oder man duckt sich halt weg, ne? Also man macht halt gar nichts damit, ne? Man geht dem so aus dem Weg. Also man versucht das so wegzuignorieren.
Ja, okay. Also das stimmt. Also das heißt, wie ist eigentlich ein besserer Weg, Feedback zu geben? Und es gibt da, man könnte sagen, so eine ganz einfache Formel. Wir lieben das ja immer so, Instrumente zu trainieren, die sich erstmal sehr, sehr einfach erklären lassen, die aber in der Anwendung durchaus sehr viel Übung brauchen, aber die letztendlich einfach zu verstehen sind. Wobei bei dieser Feedback-Technik gibt es einen ganz großen Haken. Das ist ja die Technik mit den drei Ws. Ja. Und es geht darum, dass ein kritisches Feedback, das ich jetzt einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter mitteilen möchte, so rübergebracht wird, dass es eben nicht in einem Vorwurf mündet und dass nicht der Mitarbeiter sich jetzt schuldig fühlt oder ein schlechtes Gewissen entwickeln soll, weil irgendwas nicht so gelaufen ist. Und da gibt es diese Technik, die du ja auch, glaube ich, in deinen Trainings oft trainierst, oder?
Ja, total häufig, weil ich finde, das ist so, das bleibt einfach lange hängen. Also man schafft es auf eine relativ kurze Art und Weise, sowas Bleibendes bei den Leuten meistens zu hinterlassen. Drei Ws des Feedbacks ist so, höre ich dann auch nach Jahren manchmal von den Leuten zu sagen, so, da war doch was. Und das, damit ist man eigentlich auf einem ziemlich guten Dampfer, würde ich sagen.
Ja. Und wir erklären das einmal ganz kurz auf, wofür die drei Ws stehen. Und dann kann man das mal kurz erläutern. Und ich glaube, dass wir am besten auch in die Shownotes so eine kurze Erläuterung dazu nochmal als Dokument packen können. Mhm. Also die drei Ws stehen dafür, dass man versucht, seine Beobachtung, die ich gemacht habe und die mich im Grunde genommen zu einem kritischen Feedback führt, so mal ein bisschen auseinandernehme. Und das erste W steht für Wahrnehmung. Also was habe ich beobachtet? Was hätte eine Videokamera aufzeichnen können? Und der Hintergrund ist hier, dass wir versuchen, und das ist wirklich schon schwierig, die erste Schwierigkeit, aber nicht die größte, das ist die Schwierigkeit, auf eine Bewertung zu verzichten. Mhm. Also anstatt in eine Du-Botschaft zu gehen, also du oder sie in diesem Fall ist egal, sie kommen immer zu spät, sie haben einen Fehler gemacht, sie haben das nicht rechtzeitig abgeliefert, du hast den Kunden unfreundlich bedient und so weiter. Das ist eine Du-Botschaft. Kommt erstmal eine Ich-Botschaft, das ist das Instrument hier, ne?
Genau, das ist das Instrument eben, was hilft, bei mir zu bleiben, also meine Wahrnehmung zu schildern. Aber auch das ist, finde ich, unfassbar schwer, weil wir so eine Bewertungsmaschine eben sind. Wir haben ja immer sofort eine Idee, ob wir das gut oder nicht gut finden. Und das mal, also nicht schon anzufangen, praktisch mit der Interpretation dieser Wahrnehmung so und wie ich die eben fand, mal das tatsächlich nur darauf zu reduzieren, was genau habe ich beobachtet, also was war die ganz pure Situation.
Genau, und das kann man einleiten. Mir ist aufgefallen, ich habe beobachtet, ich habe bemerkt und so weiter. Ja, also jetzt anstatt zu sagen zum Mitarbeiter, sie kommen ja schon wieder zu spät, ja, das ist eine sehr ungünstige Beschreibung, wäre das Bessere. Ich habe bemerkt, dass sie die letzte Woche zweimal um 8.30 Uhr gekommen sind. 8 Uhr ist vereinbart.
Genau.
Also konkret, spezifisch. Ich versuche das also tatsächlich so genau zu beschreiben, ohne in diese Bewertung zu gehen. Und im Übrigen, alles, was wir jetzt sagen, das gilt nicht nur für Führung, sondern das gilt für jede Art von Beziehung. Ja? Also wenn wir überlegen, sagen wir oft, Führungstraining ist eigentlich auch Beziehungstraining. Ja? Also wie oft verfällt man in diese Muster, genau in diesen Vorwurf zu gehen, anstatt erstmal die Beobachtung zu schildern.
Ja, total. Ich finde ja noch was, also das können wir auch zum Schluss machen, aber fällt mir gerade so ein, weil ich finde, das ist wirklich so eine, also ein einfacher Satz, trotzdem schwer, sich dran zu erinnern, aber ich finde, der verändert so viel, nämlich die Frage zu stellen, ob ich dem anderen Feedback geben darf.
Ja, um Erlaubnis fragen. Und,
oder jetzt, also es geht nicht um das Ob, ne, sondern ist es jetzt.
Ja, das ist ganz interessant. Also es bedeutet ja nicht, dass ich jetzt hier quasi kuscheln muss mit dem Mitarbeiter oder so, sondern ich könnte sagen, ich habe was Wichtiges, Ihnen mitzuteilen. Wann würde Ihnen das passen?
Genau.
Das ist
genau.
Zum Beispiel die Frage auch. Das bedeutet, es geht nicht darum, ob ich das darf oder nicht. Natürlich kann ich als Führungskraft jederzeit dieses Feedback geben.
Absolut.
Aber es ist nicht schlecht, den anderen in seiner Autonomie zu bestärken. Und das erreicht man mit so einer banalen Frage. Wann passt es Ihnen?
Genau.
Ja, anstatt zu sagen, kommen Sie mal in mein Büro. Also so, und zwar völlig egal, was der Mitarbeiter gerade macht.
Ja, oder so zwischen Tür und Angel anzufangen, ne? So am Tisch stehend oder während der andere gerade in irgendeiner Situation ist. Ja.
Ja, genau. Wissen Sie eigentlich, was mich total über Sie geärgert hat oder bei Ihnen geärgert hat und so weiter?
Ja, also, übrigens, ja, genau.
Genau. Und da kommen wir schon jetzt zum zweiten W. Wir haben ja erst nur das erste, die Wahrnehmung. Jetzt kommt das zweite. Das W heißt Wirkung und beinhaltet im Grunde genommen aber zwei Stufen, oder?
Genau. Also auch hier wieder, ich versuche immer so zu erklären, man zoomt so immer noch so ein Stück rein. Ne? Also du hast gerade gesagt, man möchte so diese ganze Botschaft so ein bisschen auseinanderziehen mit diesen drei Ws, so ein bisschen sezieren. Und in diesem zweiten W der Wirkung tut man das eben mit dieser Überlegung, was hat denn diese Beobachtung, die ich gerade geschildert habe, bei mir eigentlich ausgelöst? Was hat die in mir gemacht? Und idealerweise noch mit dem Zusatz, und warum? Also was für ein Wert zum Beispiel von mir oder was für ein Bedürfnis ist denn da gerade in Bedrängnis gekommen sozusagen oder also eben gerade nicht erfüllt oder verletzt worden? Ne?
Genau, also der erste Schritt bei dieser Wirkung ist also irgendeine Art von Gefühl in der Regel. Also es gibt irgendeinen Impuls, man nennt das ja auch manchmal Trigger, darüber haben wir sogar eine ganze Podcast-Folge gemacht, die zweite. Also das heißt, es geht eigentlich darum, jetzt mal zu sehen, okay, was löst das in mir aus? Und das ist jetzt eigentlich, und das finde ich, ist der entscheidende Unterschied jetzt zu jeder anderen Art von Feedback. Ich habe eine Beobachtung gemacht, die löst was bei mir aus. Das ist wie ein Trigger.
Ja.
Aber wie ich darauf reagiere, also welches Gefühl da in mir entsteht, das hat die Ursache ganz tief in mir. Das heißt, derselbe Trigger, ja, also das heißt, ein Vorgesetzter sagt zum Beispiel irgendetwas oder ein Mitarbeiter und da reagiert einer, indem er total steil geht, ja, und sich wahnsinnig aufregt und ärgert und der nächste bleibt total cool und sagt, ist doch alles im Lot, ist doch gar nichts los. Das heißt, es ist beides mal derselbe Auslöser, aber welches Gefühl es in uns erzeugt, ist im Grunde genommen ein Hinweis darauf, was in uns passiert. Und ein negatives Gefühl ist ja ein Warnhinweis. Also das heißt, man sagt so, eines unserer zentralen Bedürfnisse ist nicht erfüllt oder du hast es eben auch gesagt mit dem Wert, einer unserer Werte ist jetzt gerade nicht erfüllt.
Mhm.
Und den Unterschied, ich glaube, der fällt Führungskräften am Anfang ganz schön schwer, den zu machen, oder?
Absolut, weil also tatsächlich das, was ich ganz häufig so diskutiere oder was, wo wir uns so ranarbeiten, ist, dass wenn ich die drei Ws vorstelle, so als so ein so ein Werkzeug eben, ne, so ein Teil im Koffer, dann sagen Leute, ja, aber das ist ja wieder nur so ein System. Also ich glauben mir die Leute das? Bin ich damit glaubhaft quasi? Ne? Also ist es nicht nur funktional, sondern kann ich auch das vermitteln, was ich tatsächlich will? Oder glaubt der andere, dem ich jetzt diese drei Ws, sag jetzt mal freundlich vielleicht um die Ohren haue, auf welcher der Klassiker, ne? Auf welcher Schulung warst denn du jetzt schon wieder? Oder was hast denn jetzt gelernt? So, ne? Also wie kann ich das zu meinem tatsächlichen, naja, zu meinem Repertoire machen? Also
wie passt es in meinen Wortschatz?
Genau, wie passt es eigentlich zu mir? Und das ist genau der Punkt. Also das, was dahinter steckt, was glaube ich, dieser große Schalter ist, den es umzulegen oder zu verstehen gilt, ist, es hat was mit meiner Haltung zu tun, dass ich eben merke oder mich so da reinversetzen kann, der andere, dem ich da gerade was vielleicht Unangenehmes, Negatives sagen möchte, der ist daran nicht schuld, wie es mir geht. So, das,
genau, also der löst das zwar aus, da ist ja der Trigger,
genau.
Aber dass ich mit diesem Gefühl reagiere, das ist erstmal meine Verantwortung. Das heißt, bei dieser Art des Feedbacks gucken wir jetzt im zweiten Schritt mehr nach innen als auf den Mitarbeiter.
Genau.
Also wir haben was wahrgenommen. Mitarbeiter ist zu spät gekommen, Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht, entspricht nicht unseren Erwartungen, was immer das jetzt gewesen sein mag. Und jetzt melden wir zurück, was wir beobachtet haben. Und jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, das ärgert mich, mein Gefühl. Mhm. Und jetzt kommt es, weil mir Verlässlichkeit wichtig ist, meinetwegen. Jetzt kommt ein Wert, ja, weil mir Vertrauen wichtig ist. Mhm. Weil ich möchte, dass hier Kunden über sich wertschätzend verhalten wird und so weiter. Ich habe was beobachtet, das enttäuscht mich, das frustriert mich, das ist mir peinlich, ist mir unangenehm, keine Ahnung was. Also eine Art von Gefühl. Und wir beschreiben dann dahinter, welcher meiner Werte, und das ist jetzt so eine Hilfskonstruktion oder meines Bedürfnisses, ja, also welcher meiner Werte zum Beispiel ist jetzt in diesem Moment nicht erfüllt. Und das ist gar nicht so einfach. Deswegen glauben wir ja auch, Kathleen, dass die Beschäftigung mit Werten unheimlich wichtig ist, ja, dass man in diesem Moment einfach mal weiß, ja, welche meiner Werte könnte ich hier verletzt sein.
Genau, also genau, das ist die Grundlage dafür. Und ich finde trotzdem, dass dieser Schritt super gut zu, naja, also zu modellieren ist von demjenigen, der das Feedback gibt. Also der kann tief reingehen, also wirklich auch nochmal ein Bedürfnis genau beschreiben mit jemandem, mit dem ich viel Kontaktfläche habe. Das muss ja nicht nur jemand aus meinem Privatleben sein, sondern auch, es kann durchaus ja jemand auch beruflich sein, mit dem ich aber viel zu tun habe, wo ich weiß, okay, wenn ich das Thema einmal, also mir A, klar mache und B, dann auch noch kommuniziere, erhöhe ich natürlich wahnsinnig die Chance auf eine besser funktionierende Zukunft sozusagen mit der Person. Aber ich muss das auch nicht in dieser Tiefe machen. Ich kann auch an der Oberfläche bleiben, wenn ich mit jemandem zu tun habe, wo ich, sag ich mal, was ein viel, ein viel lockerer Kontakt ist oder ich eben nicht so viel überhaupt.
Vielleicht, wo man das den Eindruck hat, da reden wir jetzt nicht über Gefühle oder sowas.
Genau.
Ja, aber
ja, genau.
Trotzdem kann ich versuchen, nach innen zu schauen. Und jetzt kommt dann noch das dritte W, das wollen wir ja der Vollständigkeit halber natürlich nicht unterschlagen. Das heißt nämlich Wunsch. Mhm. Also eigentlich ist es eine Bitte, aber B hätte nicht so gut in die drei Ws gepasst. Ne? Genau. Also deswegen nehmen wir auch gerne das Wort Wunsch. Wunsch oder Bitte, das heißt zum Schluss bitte ich jetzt den anderen, mir dabei zu helfen, dass mein Bedürfnis erfüllt ist.
Das ist ein totales Umdenken für die Leute.
Ja.
Ne? Also ich habe ein Thema, was mich nervt, das schildere ich und am Ende bitte ich den anderen, mir dabei zu helfen, mein Bedürfnis oder meinen Wert besser zu leben. So, ne? Das ist
ja, da könnte natürlich sofort von Führungskräften kommen, ey, das ist jetzt aber weichgespült, ja, wo, wir sind noch nicht bei Wünsch dir was, also geht's noch, ja, und was sagst du dann, wenn so jemand das mal so sagt?
Ich frage dann immer, was denn bisher sonst gut funktioniert bei ihm.
Ja, genau.
Also was könnte denn eine Alternative sein? Natürlich, also es funktioniert überraschend gut. Es funktioniert besser, als in den Appell zu gehen. Ich spreche immer über Wahrscheinlichkeiten. Wir können nie den 100%-Fall erreichen, dass es immer 100% großartig funktioniert. Aber wir erhöhen damit einfach die Wahrscheinlichkeit, also dass unsere Botschaft ankommt, dass der andere idealerweise sogar versteht und das mit macht. Wir sind in der Regel soziale Wesen. Wenn wir um was gebeten werden und die Beziehung sonst nicht gestört ist, haben wir ein Interesse daran, jemand anders zu helfen. Also ich will sagen, die Chance auf Verbesserungen steigt 1000-mal mehr, als wenn ich den anderen verärgert habe oder eben angegriffen habe.
Ja, ich habe dazu tatsächlich heute gerade mit Führungskräften gesprochen, die bei mir im Training sind. Mhm. Und die sagten, also Die haben einmal beide ein Team zu führen, aber sie haben eben auch den Geschäftsführer. Und der löst bei denen immer so einen Trigger aus. Also der macht immer irgendwie eine Bemerkung und da reagieren die beide sogar sehr, sehr ungünstig drauf. Und es war für sie tatsächlich mal eine Veränderung, weil sie sich gefragt haben, was kann ich jetzt tun? Und sie haben gesagt, die fahren ja gar nicht aus der Haut oder so, sondern die ziehen sich eher zurück. Das ist so eine Art, auch eine Art Vermeidungsverhalten. Und dann haben wir gesagt, ja, was könnten sie jetzt eigentlich tun? Und die Idee ist, dieses Vermeidungsverhalten erstmal zu erkennen und sagen, okay, da gibt's einen Trigger. Meine Reaktion war bisher ungünstig. Ist genau das, was du eben gesagt hast. Das hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Was würde denn jetzt besser gehen? Und dann einfach mal zu sagen, ich schildere in diesem Moment mal, was das, was der Geschäftsführer dort jetzt gerade macht oder sagt, bei mir auslöst. Nämlich zum Beispiel, es ärgert mich. Und dann kam, welcher Wert ist verletzt? Und die eine hatte als wichtigsten Wert Familie. Und dann war die Frage, ja, wie kann ich denn jetzt auf diesen Wert Familie kommen? Und dann hat sie gesagt, naja, Familie heißt ja für mich aufeinander verlassen können, einander vertrauen können. Und dann kamen wir schnell drauf, okay, es ärgert sie, weil für sie Verlässlichkeit und Vertrauen in diesem Moment nicht erfüllt ist. Und jetzt kann sie ihren Chef um Hilfe bitten und sagen, bist du bereit, mir zu helfen, dass mein Wert Verlässlichkeit und Vertrauen hier erfüllt wird? Ich weiß gar nicht genau, warum mich das jetzt immer so stört, warum mich das so triggert, aber bist du bereit, mir zu helfen? Dann haben sie beide gesagt, das ist natürlich ganz anders, als in den Vorwurf zu gehen, ja, und sagen, Chef, immer wenn du das sagst, das ist doch Mist, wir haben das doch anders besprochen und so weiter. Und dann kommt nämlich genau Vorwurf, Rechtfertigung und sowas.
Ja, es verändert die, also ich sag immer, so in so eine Feedback-Situation ist ja häufig, also die Leute sind es gewohnt, mehr oder weniger, dass eben auch sowas, ich sag mal, sowas Angriffsvolles kommt. Man kann sich da so vorstellen, dass da so zwei sich gegenüberstehen. Ich sage jetzt mal immer so ein bisschen wie im Boxring, ne? Also so, und dann passiert eben genau das. Es ist so ein Schlagabtausch von Argumenten oder eben von Rechtfertigung und einem Gegenargument oder was auch immer.
Es schaukelt sich hoch quasi.
Unter Umständen, genau. Und, ja. Und das Ergebnis oder das, was ganz viele auch selber so erlebt haben, ist ja immer, man kommt aus so einem Gespräch und zwei Leute sind mehr frustriert als vorher.
Genau, also, ne, beide.
Derjenige, der eigentlich sehr was sagen wollte, hat so den Eindruck, der hat überhaupt nicht verstanden, um was es mir ging. Der andere hat meinen Punkt überhaupt nicht kapiert quasi. Ne? Und derjenige, der in Anführungsstrichen Feedback bekommen hat, denkt so, was war denn das jetzt? Also was wollte denn der jetzt von mir so? Ne? Also so. Und mit dieser Art der drei Ws hat man so die Chance, man stellt sich quasi neben den anderen. Also man ist nicht mehr in dieser, auch schon, also so ganz in der Vorstellung, nicht mehr in dieser Konfrontation, sondern man stellt sich so daneben und nimmt jemanden mit in meine Situation. Ne? Also also die Gesprächslage und in der Regel auch die Gesprächsatmosphäre ist erstmal eine andere.
Ja, okay. Also das war jetzt, also wir sind jetzt ja davon dem Thema gekommen, was kann ich eigentlich machen, wenn ein Mitarbeiter mit einer völlig überzogenen Forderung kommt? Also mal überlegen, könnte ich an meinem Feedbackverhalten schon vorher, also oder jetzt eben in Zukunft gesehen, was ändern? Und ich muss dazu nochmal etwas sagen, was mich immer wieder ärgert. Also dieses Konzept kommt ja aus der sogenannten gewaltfreien Kommunikation. Und irgendjemand hat mal diesen Begriff Nonviolent Communication von Marshall Rosenberg, der dieses Konzept entwickelt hat, ins Deutsche übersetzt und hat diesen wirklich schwachsinnigen Fehler gemacht, das gewaltfreie Kommunikation zu nennen, was ja im Business-Kontext ungünstig ist, weil impliziert wird, dass es in dieser sehr sachlichen Kommunikation, die man im Business oft hat, irgendwie gewalttätig zuginge. Und das führte regelmäßig dazu, dass dieser Begriff gewaltfreie Kommunikation zu, naja, wie soll man sagen, eigentlich zu ungünstigen Assoziationen führt. Und ich habe da nochmal nachgeguckt und habe gedacht, naja, da hat mal wieder irgendjemand das Ding ungünstig übersetzt und alle haben das übernommen. Und dann habe ich mal überlegt, wie würde ich das eigentlich nennen? Und ich glaube, ich würde es sowas eher wie wertschätzende Kommunikation nennen oder einfühlsame Kommunikation. Also dieser Begriff gewaltfreie Kommunikation ist Mist.
Ja, total. Also uns, ganz ehrlich, das, also ich habe das ganz am Anfang mal irgendwo aus Versehen bei irgendeinem Trainingsteilnehmer. Also ist mir das so rausgerutscht, wo das herkommt. Und dann war sofort, also man hat sofort gemerkt, da ging sofort die Jalousie runter und sagt so, was soll denn das jetzt? Ich bin ja auch so nicht gewaltvoll und was soll denn das und so. Also ne, dann ist man total in dieser Diskussion, wo man überhaupt nicht hin will. Ich finde so generell dieses ganze Thema unter motivierender Kommunikation total gut aufgehoben so.
Genau, das ist etwas, wo wir dann ja noch mehr drunter fassen, die drei Ws des Feedbacks und diese sechs Fragen, mit denen man fast jeden motivieren kann in 7 Minuten, so hieß mal die Folge von uns, wie sie fast jeden in 7 Minuten motivieren. Das waren die 6 Fragen von Pantalon. Und das zusammen, also es ist für uns motivierende Kommunikation, das heißt, diese drei Ws des Feedbacks und eben diese andere Fragetechnik bildet das ab. Jetzt haben wir ein bisschen lange über diesen Fall gesprochen, aber wir haben gesagt, also wir haben ja noch ein paar Minuten natürlich. Kathleen, hast du vielleicht irgendeinen schwierigen Fall, wo du sagst, Mensch, wie hättest du denn das gemacht?
Auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, das ist gar nicht, ich würde gar nicht so weit weggehen von dem Fall, den du gerade aufgemacht hast, weil die Frage nach quasi, naja, so einem nicht übereinstimmenden Selbst- und Fremdbild kommt ja an unterschiedlichen Stellen immer wieder. So, also das, was mir jetzt gerade so in den Kopf schießt, war ein Fall, der ist noch nicht so alt und auch gar nicht so hoch aufgehangen. Also die Führungskraft hat auch gesagt, ey, ganz ehrlich, das bereitet mir jetzt keine schlaflosen Nächte, aber es ist immer wieder, taucht das so auf. Und thematisch ist es da nah dran an dem, was du gerade gesagt hast, aber der Fall bei der Kollegin oder bei der Führungskraft war, auch eine Mitarbeiterin aus dem Team und die macht eigentlich so weit, so gut einen guten Job, aber im Detail ist es immer fehlt was. Es ist immer so, dass man nicht das sofort weiterverarbeiten kann oder dass man es nicht sofort abgeben kann. Und die hat auch zu mir gesagt, ey, wir verstehen uns gut, wir haben eigentlich einen guten Austausch. Wie kann ich denn das sagen, ohne dass die jetzt oder wie kann ich darauf überhaupt reagieren? Weil das Problem in der Sache war, die anderen im Team merken das. Die anderen im Team kommen jetzt genau, schon und beschweren sich bei der Führungskraft und sagen, ey, ganz ehrlich, eigentlich haben wir doch über einen anderen Standard ausgemacht. Was ist denn hier los? So, ne?
Genau, also da sind mehrere Aspekte drin, die man einer Führungskraft quasi sofort mitgeben kann. Und das eine ist dieses typische Vermeidungsverhalten. Ich bin mit einem Ergebnis unzufrieden und viele Führungskräfte fangen dann an, es selber zu machen. Also das ist eine Falle, in die manche Führungskräfte laufen, weil sie sagen, jetzt habe ich das schon so oft gesagt, der andere scheint mich nicht zu verstehen. Entweder ist er zu blöd oder mir ist es nicht gelungen, das richtig rüberzubringen. Also ich mache es selber. Und das Ergebnis ist natürlich, das habe ich auch bei meiner Frau ab und zu, wenn sie das mal von Pronsdorf berichtet, also unser Event-Location, dass immer, wenn sie dort mit dem Ergebnis nicht zufrieden war und es selber gemacht hat, dass natürlich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter es gerade nicht gelernt hat, sondern sich sogar im Gegenteil in Zukunft darauf verlässt, na, wenn es hart auf hart kommt, macht die Chefin das ja eh schon selber. Und die ist ja sowieso unzufrieden mit dem, was ich mache.
Kann ja machen, was ich will, sozusagen.
Genau, also egal, was ich mache, hinterher wird es doch nochmal angefasst. So, das heißt, da steckt also einmal natürlich das Thema Feedback drin oder wir hatten es ja vorhin auch kurz genannt, Erwartungen klären. Aber ich finde, das führt uns noch auf eine ganz andere Fährte, die du eben gerade mal noch da mit reingebracht hast, nämlich, dass das Team ja auch eine ganz bestimmte Erwartungshaltung hat. Und das weitere Problem ist, wenn ich als Führungskraft mich zu sehr mit den Leistungen von Menschen beschäftige, die aus Sicht des Teams eigentlich das doch könnten, aber nicht wollen oder vielleicht einfach nicht gut genug sind, das schwächt die Starken. Also wenn ich mich zu sehr mit den Schwachen beschäftige, dann fühlen sich die Starken, die das ja einfach so machen und die Leistung bringen, letztendlich genervt. Und da ist ein ganz wichtiges Teamprinzip verletzt, nämlich das Empfinden von Fairness und Gerechtigkeit. Wir hatten mal über die Teamprinzipien von Elinor Ostrom gesprochen, die dafür den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat für ihre bahnbrechenden Arbeiten zum Thema Kooperation. Und sie hat unter anderem herausgefunden, dass Mitarbeiter ihre Kooperationsbereitschaft einstellen, wenn sie den Eindruck haben, dass der Beitrag, den jeder im Team leistet und den Nutzen, den er rausbekommt, nicht in einem fairen Verhältnis steht. So, was kann also diese Führungskraft tun? Und wir haben jetzt ja eben schon lange über das Thema Feedback gesprochen. Das kann sie natürlich machen, dass sie also dort im Grunde genommen versucht, über zeitnahes, besseres Feedback, wie wir es beschrieben haben, das zu lösen. Aber ich glaube, dass es vor allem etwas wäre, was man im Team auch lösen kann. Und das ist etwas, dass ich zum einen mal im Team darüber spreche, was empfinden wir eigentlich als fair und gerecht. Und das geht fast immer nach hinten, oder es wird fast immer vergessen, darüber sprechen, was machen wir eigentlich, wenn die Erwartungen, die wir aneinander im Team haben, nicht erfüllt werden. Also wir nennen das ja immer Konsequenzmanagement. Das war jetzt ehrlich gesagt zusammengefasst mal meine kurze Antwort, weil wir haben über den ersten, wie soll man sagen, Fall ja so lange gesprochen. Aber das waren nochmal so wesentliche Aspekte. Oder habe ich was Wichtiges vergessen?
Nee, finde ich überhaupt nicht. Nee, bin ich froh, dass du es ähnlich angegangen wärst, wie die Sachen, die ich der Führungskraft geraten habe. Aber vielleicht nochmal auf die letzte Minute, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Hörer, der den Fall am Anfang gehört hat, Mensch, was mache ich denn jetzt mit so einem Gespräch, Gehaltsverhandlungen? Und ich will eigentlich, ich will das gar nicht so rausgeben. Ich habe aber, wie kann ich darauf reagieren? mit unserem Thema Feedback waren wir ja eher so ein bisschen in der Zukunft. Wie könnte man es in Zukunft vermeiden, dass so eine Situation auftritt, ne? Ich glaube, dass in dem angesprochenen Fall es noch einen wirklich wichtigen Punkt im Gespräch gibt, nämlich für den Mitarbeiter diesen Zusammenhang zwischen eigenem Beitrag und eben Output irgendwie, also das, was ich investiere oder das, was ich bringe, das, was ich für eine Leistung da abliefere und das, was quasi im Verhältnis dazu steht, vielleicht auch wieder hier dieses Teamgefüge nochmal aufzumachen, was tragen auch andere bei und so, ne? Also diesen Zusammenhang irgendwie sichtbar zu machen. Dass das genau. Nicht so abgekoppelt ist. Ich erlebe oft, so ein Gehaltswunsch ist so abgekoppelt von Leistung, ne? Oder von dem Blick auf, was muss denn dafür eigentlich passieren oder was wären nachvollziehbare Schritte, dass wir da hinkommen. So, ne?
Genau, also das Thema Erwartungen. Das heißt, waren die Erwartungen wirklich klar? Und natürlich auch das andere eben, was bringt das Team jetzt für eine Leistung? Wie ordnet sich das jetzt ein? Also es ist schon ein schwieriges Thema, weil natürlich diese Mitarbeiterin ja genau der Meinung war, dass sie eben auch so da besonders heraussticht, auch in ihrer Leistungsfähigkeit. Und die hatte nach einem Jahr Berufstätigkeit und die kam frisch von der Uni, da glaube ich auch eine wirklich überzogene, ja, wie soll man sagen, also Sicht auf ihre Leistung. Und das zu korrigieren, das erfordert tatsächlich zeitnahes Feedback. Und das steckt ja auch bei dir nochmal drin, was du sagst, immer diese Klärung von Erwartungen.
Ja, total.
Also es ist ein großes Thema. Ich glaube, das wird auch in Zukunft immer wieder drauf kommen werden. Und wir haben heute jetzt mal versucht, so einen Hinweis zu geben in Richtung dieses Feedbacks und auch nochmal in die Richtung des Teamgefüges. Wie kann ich das dafür mich nutzen? Weil der Druck, der aus einem Team entstehen kann, der ist immer stärker als der Druck, der von einer Führungskraft ausgehen kann. Und das hat auf jeden Fall noch Stoff für weitere Folgen. Ja, aber vielen Dank schon mal, Kathleen. Also das war wieder wie immer eine interessante Diskussion mit dir. Und ja, stimmt, wir muss man sagen, wir ticken da schon wirklich sehr, sehr ähnlich, wie wir an solche Dinge rangehen.
Zum Glück im gleichen Flugzeug. Also ich danke dir im Pilotensitz.
Alles klar. Bis dann zur nächsten Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!